SWR 2 Tandem.
Dazu begrüßt Sie Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Zu Gast ist heute ein Musiker, dessen Band zu den erfolgreichsten überhaupt in Deutschland gehört. Eine Band, die Punkrock spielt, die Toten Hosen. Vor ziemlich genau 40 Jahren wurden sie gegründet, im Mai 1982. Und Gitarrist Michael Breitkopf, Spitzname Breiti, ist von Anfang an dabei. Willkommen bei Tandem.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Als Sie 1982 die Toten Hosen mitgegründet haben, was dachten Sie da? Wie lange hält das wohl mit den anderen Jungs?
Ja, Freunde von uns haben uns ungefähr 6 Wochen gegeben. Das ist ja inzwischen bewiesen, dass das eine falsche Annahme war. Wir haben uns gar nicht so viel Gedanken gemacht. Wir wollten unbedingt in einer Band spielen. Das war für uns das Allerwichtigste. Da haben wir alle Zeit und Energie reingesteckt. Und zum Glück haben wir nicht viel nachgedacht. Ich glaube so, bis man vielleicht 30 Jahre alt ist oder so, denkt man ja, man kann die Welt aus den Angeln heben und man schafft alles, was man sich vorgenommen hat. Und wir wollten einfach loslegen, aus der Stadt rauskommen, Abenteuer erleben. Und es war auch überhaupt nicht das Ziel, jemals damit den Lebensunterhalt verdienen zu können. Das lag fern jeder Vorstellung. Und auf Dauer hat es natürlich geholfen, dass es dann doch irgendwann der Fall war. Weil sonst weiß ich auch nicht, ob wir jetzt noch hier sitzen würden.
Damals, als Sie angefangen haben, da waren die Rolling Stones so gefühlt die steinälteste Band der Welt. Und die gab es da aber gerade mal 20 Jahre. Also es ist schon lustig, wie sich das alles verschiebt. Also das Konzept Rockband war ja aus Sicht von uns Konsumenten nicht als lebenslängliches Erwerbsmodell ausgelegt. Ne?
Nee, da Rockmusik noch gar nicht so alt war in der Form, wusste man noch gar nicht, wie das geht, wenn Bands dann älter werden. Und wir haben, glaube ich, 1989 mal mit den Rolling Stones gespielt, da müssen die in ihren 40ern gewesen sein. Und da haben wir schon gedacht, naja, vielleicht ist das letzte Mal, dass man die jetzt sieht. Ich habe mich aber auch da schon orientiert an den Blues-Legenden Muddy Waters oder B.B. King oder so, die ja da schon wesentlich älter waren. Und da konnte man sehen, dass man auch mit Blues oder Rhythm and Blues oder dann hoffentlich auch mit Rockmusik in Würde altern konnte. Insofern waren das gute Vorbilder für mich.
Michael Breitkopf, Ihr Sänger Campino, hat in seiner Autobiografie mal den schönen Satz geschrieben: Punkrock hat für vieles Rezepte, nur nicht für den Umgang mit Erfolg, Reichtum und Ruhm.
Das ist total richtig. Eine Sache vorweg, weil Sie immer sagen Gründungsmitglied, das muss ich ein bisschen korrigieren um ein halbes Jahr, weil wenn unser erstes Konzert am 10. April 1982 war, ich bin erst ab August dazu gekommen und insofern also der Neue. Aber das ist richtig, wir haben ja angefangen Musik zu machen oder in Band zu spielen, weil wir total fasziniert waren von Punkrock-Musik. Hauptsächlich waren wir beeinflusst von den ganzen englischen Bands, The Damned, The Clash, UKIP, Hubs und so weiter. Und diese Bewegung, die es Ende der 70er Jahre tatsächlich war, die hatte ja auch Ideen. Es ging nicht nur um die Musik, sondern es ging auch darum, möglichst keine Distanz zum Publikum zu haben. Es ging darum, do it yourself, mach selber und lass nicht mit dir machen. Das heißt, wenn du in einer Band spielen willst, aber null Talent hast, dann kannst du das natürlich trotzdem tun. Du brauchst keine Qualifikation. Und in den ersten Jahren, als das losging, hat wirklich jeder irgendwas gemacht. Entweder in einer Band gespielt oder die Platten aus England rübergeholt oder ein Fanzine geschrieben. Und natürlich mit dem wachsenden Erfolg bei anderen Bands und bei uns wurde das Publikum größer. So die Leute der ersten Stunde, die eine Band wie uns zuerst für sich entdeckt hatten, meinten dann, ja, das ist Kommerz und waren beleidigt, dass eben der Junge von nebenan, der aber uncool war, die Toten Hosen auf einmal trotzdem gut fand. Und wir selber hatten auch Schwierigkeiten mit dem so Anfang der 90er Jahre wirklich wachsenden Erfolg umzugehen. Und anstatt uns drüber zu freuen, über die Riesenmöglichkeiten, die uns das eröffnet hat, war uns das immer irgendwie peinlich, unangenehm. Wir meinten uns dafür entschuldigen zu müssen.
Wirklich?
Wir haben auch in anderer Hinsicht ein bisschen die Orientierung verloren. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Und deswegen ist zum Beispiel auch ein Album entstanden, das wir Learning English Lesson One genannt haben, wo wir einige unserer All-Time-Punkrock-Lieblingslieder immer mit demjenigen aufgenommen haben, der es geschrieben hatte.
Mit den also Ramones zum Beispiel, ne?
Joey Ramone, mit dem haben wir Blitzkrieg Bob aufgenommen, Captain Sensible von The Damned und so weiter. Und das hat uns wieder so ein bisschen zu unseren Wurzeln zurückgebracht und die Richtung gewiesen oder uns wieder dahin zurückgebracht, was wichtig ist für eine Band und weshalb wir uns überhaupt gegründet hatten.
Aber das heißt, Sie hatten da wirklich mal das Gefühl, boah, das wird uns alles zu viel. Oder jetzt auch Sie selber.
Ja, unser großes Glück im Nachhinein ist gewesen, dass es nach und nach immer ein bisschen mehr wurde. Bis wir überhaupt mal davon leben konnten, sind fast 10 Jahre vergangen. Und auch das Publikum wurde sehr langsam immer größer. Und auch diese ganzen Mechanismen, in die man dann reingerät. Also die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern. Es gab mal eine Jugendzeitschrift, die hieß Bravo. Das war ein wöchentliches Magazin mit der Wahnsinnsauflage von 3 Millionen und noch viel mehr Lesern. Durch den Stil, wie es geschrieben war, haben viele Leute gesagt, ich lese die Bravo nicht, wussten aber jede Woche, was drinsteht. Und tatsächlich waren die aber auch immer vorne dran. Also die haben mit als erstes immer über eine neue Band geschrieben, nur in einem unsäglichen Stil und haben sich oft auch einfach Sachen ausgedacht.
Das war die Bildzeitung des Pop.
So ungefähr. Außer, dass sie, ja, also sie haben es nicht drauf angelegt, Leute fertig zu machen oder so, aber sie haben sich hanebüchen einen Unsinn ausgedacht. Und wir sind dann auch schon sehr früh in diese Mechanismen reingeraten und mussten uns auch da erstmal durchfinden. Wir hatten keine Ahnung, dass sowas passieren würde. Und wir mussten uns dann zum Beispiel sowas überlegen, reden wir mit der Bravo jetzt? Weil sie schreiben sowieso über uns und dann steht wenigstens was drin, was einigermaßen stimmt. Oder versuchen wir sie jetzt aus grundsätzlichen Gründen abzulehnen und zu ignorieren und dann schreiben sie trotzdem über uns, aber totalen Unsinn. Und das war nur ein Beispiel von vielen und das sind alles solche Sachen, mit denen man sich zurechtfinden muss. Und zum Glück konnten wir das nach und nach lernen, wie man damit umgeht. Das war schon schwierig genug. Aber wenn ich mir Bands vorstelle, die so von einem Tag auf den anderen von unbekannt zu total erfolgreich katapultiert werden, vielleicht durch 1 oder 2 Hitsingles, das stelle ich mir noch viel schwieriger vor.
Es sind ja auch Bandmitglieder ausgestiegen, also weil es zu viel Stress war. Aber im Kern ist es ja eine sehr konstante Besetzung. Was ist das Geheimnis, so lange zusammen zu bleiben?
Ja, tatsächlich hat nur der Schlagzeuger 2-mal gewechselt. Der erste Schlagzeuger, Trini Trimpop, hat schon nach 3 Jahren das Handtuch geworfen, weil er sich am Schlagzeug einfach überfordert fühlte und meint, das würde jetzt zu professionell werden und da käme er nicht mehr mit. Außerdem hat er sich in München verliebt und wollte dann eine Familie gründen, woraus er nichts geworden ist. Wenige Wochen später war er wieder da und hat dann noch so eine Art Manager gemacht für ein paar Jahre. Der nächste Schlagzeuger war Wölli Rode. Der konnte dann nicht mehr weiterspielen wegen einem schlimmen Bandscheibenvorfall. Dann hat er noch einen schweren Autounfall gehabt und seitdem sitzt Wom Ritchie hinterm Schlagzeug. Aber alle anderen sind die gleichen geblieben und Wom ist jetzt auch schon 20 Jahre dabei. Und es scheint unter uns so eine Art unzerstörbare Loyalität zu geben. Bei allen Streits, die wir natürlich auch haben, bei allem, wie sehr man die anderen gerne mal auf den Mond schießen würde. Sobald jemand von außen kam und wir uns angegriffen fühlten, war das sofort vergessen. Und wir waren sofort wieder eine Einheit und es war wir gegen alle, so ungefähr. Und bis auf den heutigen Tag scheint das irgendwie unzerstörbar zu sein durch alle Zeiten. Und ich glaube, wenn man anfängt, zusammen in einer Band zu spielen, weil man befreundet ist und nicht, weil alle sehr gute Musiker sind, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Grundvoraussetzung, um dann ein paar Jahre oder Jahrzehnte zusammen ins Rennen zu gehen.
Gibt es denn da eigentlich so eine Art Rollen- oder Aufgabenverteilung so zwischen Wom, Kuddel, Andi, Ihn und Campino, wobei Campino ja schon so ein bisschen mehr im Rampenlicht steht als die anderen?
Ja, das eine ist, wie Sie sagen, der Umgang, die Rolle in der Band zu finden. Also klar, wenn man einen Sänger hat, der schüchtern ist und nicht Leuten in die Augen gucken kann, dann hat man schlechte Karten. Deswegen sind wir alle auch sehr froh, dass Campino diese Rolle übernimmt. So der Sprecher und das Zugpferd in der Öffentlichkeit zu sein. Und jeder hat so seine Aufgaben gefunden in der Band. Wir nennen das, also die wichtigen Sachen besprechen wir immer zusammen, klar. Aber im Laufe der Jahre hat sich das so rausgebildet, dass wir AGs, wie wir das nennen, bilden, die aus 1 oder 2 Bandmitgliedern bestehen, weil immer alles mit allen besprechen. So viele Stunden hat der Tag überhaupt nicht und bei bestimmten Themen hat sich das dann auch rausgebildet, dass die anderen einem vertrauen, bestimmte Sachen dann auch einfach so zu entscheiden für alle. Und so kommen wir ganz gut klar, dass alles so in unserem Sinne geschieht, aber wir nicht rund um die Uhr da sitzen und uns streiten müssen, was jetzt als nächstes passiert oder welche Pizza wir bestellen.
Sie haben sich Musik gewünscht, und zwar Desorden Publico, das ist eine venezolanische Ska-Band, gibt es seit den 80ern, nicht ganz so lange wie die Hosen. San Antonio heißt der Song, was verbinden Sie mit der Band oder auch mit dem Stück?
Ja, das repräsentiert für mich so ein bisschen unsere Tourneen durch Südamerika, das Land, mit dem wir am meisten verbunden sind, was eine zweite Heimat für uns direkt geworden ist, ist Argentinien. Aber von da aus haben wir sehr viel auch in anderen südamerikanischen Ländern gespielt und Desorden Publico haben wir kennengelernt in Caracas, wo sie auch herkommen bei einem Konzert. Und wir waren völlig fasziniert, weil zum einen repräsentieren sie auch diesen südamerikanischen Ska, den viele Bands spielen, aber das sind so gute Musiker, die können auch innerhalb eines Liedes durch drei Stile surfen, von Punkrock zu Ska, zu Merengue und wieder zurück. Und wie es so oft ist bei Reisen mit der Band, die haben uns dann durch die Salsa-Clubs der Stadt geschleift, wo man als Tourist garantiert nie hinkommt, schon allein, weil man sich da gar nicht hintraut und weil man von der Existenz dieser Orte auch nichts weiß. Ganz tolle Band, die wir auch später immer wieder getroffen haben. Und ja, deswegen freue ich mich, wenn wir jetzt hören können, was die spielen.
Cielo, ni que te portes muy bien. Hay demasiada avaricia para repartir el poder. Propagandas son mentiras, las finanzas son también. Hay cosas en esta vida que cuesta mucho creer. San Antonio, San Antonio, San Antonio, San Antonio.
SWR 2 Tandem heute mit Michael Breitkopf von den Toten Hosen, eine Band, die längst deutsches Kulturgut ist, aber auch international wahrgenommen wird. Wir haben ja gerade eine Band aus Venezuela gehört, mit der Sie auch schon unterwegs waren. Wie kam es, dass die Toten Hosen in Lateinamerika so erfolgreich sind oder dass sie überhaupt dort auch bekannt sind und auftreten können?
Das kam so zustande, dass wir mal Ende der 80er oder ganz am Anfang der 90er Jahre Magical Mystery Konzert in Karlsruhe gespielt haben. Also Magical Mystery Konzerte nennen wir Auftritte, wo wir an privaten Orten spielen, was mehr den Charakter einer privaten Party hat als von einem Konzert. Und einer, der das mitorganisiert hatte, der heißt Michael Reichel, der ist kurz danach durch seine Arbeit nach Buenos Aires gekommen und ist da zu allen Punkrock-Konzerten gegangen und Rockkonzerten, die er finden konnte, und hat sich mit dem Sänger einer sehr legendären Band angefreundet. Das waren die Los Violadores. Der Sänger war Pil Chalar, der leider letztes Jahr gestorben ist. Und die haben schon während der Militärdiktatur angefangen, in einer Punkband zu spielen, was extrem gefährlich war. Es gab extreme Repressionen der Polizei, der Autoritäten und teilweise bis hin zu Lebensgefahr. Und der war eine sehr spezielle Persönlichkeit durch die Dinge, für die er gerade gestanden hat, durch die tollen Texte, die er geschrieben hat. Und der kannte wiederum einen sehr legendären Radiomoderator, Rosso Verea hieß der. Und der hatte eine tägliche Sendung immer spät abends bis nachts, wo er alle Musik aufgelegt hat, die sonst nicht im Radio vorkam. Also Heavy Metal, Punk Rock, Blues. Und durch diesen Michael Reichel ist erst der Pil und dann der Rosso Verea an unsere Musik gekommen. Und der Russo hat das dann immer im Radio gespielt und der Michael Reichel hat uns dann immer gesagt, ihr müsst unbedingt mal in Argentinien spielen, die lieben diese Musik, die finden eure Musik toll, wenn sie im Radio läuft. Das haben wir dann auch irgendwann gemacht. 1992, glaube ich, war unser erster Auftritt in Buenos Aires und das war wie ein Erweckungserlebnis. Also die Energie, was da los war, diese Begeisterung im Publikum, wir sind sofort total gut mit den anderen Bands klargekommen, mit den Leuten, die wir getroffen haben und so. Und deswegen wollten wir immer wieder dahin. Und von Argentinien aus sind wir dann auch gerne in viele andere südamerikanische Länder gefahren und haben da gespielt und hatten da ganz tolle und wertvolle Erfahrungen.
Und Sie machen die Ansagen auch da, ne? Also woher sprechen Sie so gut Spanisch?
Na, irgendwann im Alter von 25 Jahren ungefähr, glaube ich, war es, hatte ich den Riesenwunsch, mal nach Brasilien reisen zu wollen. Und das habe ich dann gemacht und ich war direkt sehr fasziniert von der Art der Leute, miteinander umzugehen, miteinander zu reden. Ich habe auf einmal diese ganzen brasilianischen Musikstile wie Bossa Nova und so ganz anders wahrgenommen und verstanden, mit denen ich nie was anfangen konnte oder mit den Sambas des Karneval und so weiter.
Aber das wäre doch Portugiesisch.
Und vor der zweiten Reise habe ich dann erstmal angefangen, Portugiesisch zu lernen, weil kaum jemand oder niemand Englisch konnte. Und das hat mir dann eine neue Welt eröffnet, wo ich da gut drauf aufbauen konnte, als wir dann regelmäßig in Argentinien waren, dass ich dann angefangen habe, Spanisch zu lernen und dann natürlich viel von der Kommunikation übernehmen kann. Gerade auch was so Ansagen bei Konzerten betrifft, wenn es um kompliziertere Sachen geht, ernstere Sachen geht, wo es dann wirklich uns sehr daran gelegen ist, dass jeder versteht, was los ist oder wenn wir beim Radio sind oder so, da hilft das natürlich ungemein.
Also wenn es um politische Inhalte geht zum Beispiel oder so?
Zum Beispiel. Und mir selber hat das natürlich sehr viel persönliche Erlebnisse bis hin zu Freundschaften beschert, die ohne die Möglichkeit der Kommunikation so gar nicht entstanden wären, weil viele Leute, wie gesagt, eben kein Englisch können. Weil Lateinamerika ist so groß und für viele ist Reisen nach Europa oder nach Nordamerika oder wo man Englisch brauchen würde dringend, mehr ein Traum als eine reale Möglichkeit.
Da hatten wir jetzt schon das Stichwort, wenn es um Inhalte geht, wenn es um ernste Sachen geht. Die Toten Hosen waren von Anfang an, ich möchte nicht sagen politisch aktiv, aber sagen wir mal gesellschaftlich aktiv, haben auch immer eine klare politische Haltung gehabt gegen Faschismus, gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, obwohl sie sich von Parteien nie haben vereinnahmen lassen. Was hat sie politisch sozialisiert oder wie wurden sie politisch sozialisiert? Kam es durch diese Punk-Szene im Ratinger Hof, aus der sie auch irgendwie kommt?
Da liegen die Ursachen weiter zurück. Also wir sind alle 1962 bis 1964 geboren. Das heißt, die Generation unserer Eltern hat vollbewusst die Nazi-Diktatur, den Krieg, im Fall meiner Eltern russische Besatzung, Vertreibung, Leben im Flüchtlingslager mitbekommen. Und die Mutter zum Beispiel hatte 8 Geschwister und da wurde natürlich viel auch über diese Zeit geredet, wobei die schlimmsten Details vor uns Kindern natürlich nicht besprochen wurden. Aber deswegen bin ich quasi damit aufgewachsen von den Erzählungen aus dieser Zeit. Und als wir dann politisches Bewusstsein selber gebildet haben, in den Anfang der 70er Jahre in Deutschland, da war es ja auch noch so, dass viele Altnazis in Justiz, in der Politik, bei der Polizei, beim Verfassungsschutz immer wieder aufgefallen sind. Und bei mir tauchte sehr früh das totale Unverständnis darüber auf, wie ein Verbrechen wie der Holocaust aus der Kultur entstehen konnte, in der ich ja selber groß geworden bin. Verbunden natürlich mit dem Wunsch und der Absicht, dass sowas nie wieder passieren dürfte und dass es nie wieder eine Diktatur dieser Art in Deutschland geben dürfte oder dass derartige Verbrechen von deutschem Boden ausgehen dürften oder ein Vernichtungskrieg und so. Das war so die DNA quasi, in der wir groß geworden sind und das ging uns allen so. Dazu kam dann noch die Punkbewegung, die absolut antirassistisch war und antifaschistisch. Und dann, als wir die Band hatten, haben wir angefangen, das nach und nach auch in Liedern auszudrücken. Wir mussten uns in den 80er Jahren sehr viel mit Faschoskinheads rumschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so ist das nach und nach so entstanden oder wir haben so unsere Wege gesucht und in manchem auch gefunden, wie wir uns da sinnvoll einbringen können, weil uns ist bewusst, Demokratie, Meinungsfreiheit, die Errungenschaften, die wir haben, die sind nicht einfach Gott gegeben und das wird jetzt für immer so bleiben. Man muss jeden Tag was dafür tun, jeder an seinem Platz und an seiner Stelle. Und wir haben uns unsere Wege gesucht, wo wir denken, dass wir uns sinnvoll einbringen können.
Vorhin sagten Sie auch noch, Sie haben so eine Art AG-Aufteilung innerhalb der Band. Gilt das dann auch fürs Engagement? Also Sie sind, glaube ich, zuständig für den Kontakt zur Organisation Pro Asyl, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es gibt 3 Organisationen, mit denen wir über viele Jahre zusammenarbeiten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, es hat doch einen größeren Effekt, wenn man nicht versucht, bei jeder gut gemeinten Aktion mitzumachen, sondern sich auf bestimmte Themen konzentriert und in unserem Fall eben auf diese 3 Organisationen. Das sind Pro Asyl, die sich um die Belange von Asylbewerbern kümmern. Das ist Oxfam, ist eine internationale Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und die machen viele Kampagnen, zum Beispiel, dass Lieferkettengesetz, was neulich verabschiedet worden ist oder vor einiger Zeit, geht auch auf Kampagnen zurück, die die geführt haben. Dritte ist kein Bock auf Nazis. Die informieren sehr viel darüber, wie man mit rechtem Gedankengut, wenn man damit konfrontiert ist, umgeht, wie man, wenn man sich da auf verlorenem Posten fühlt, zum Beispiel in seiner Schulklasse oder so, trotzdem sich engagieren kann und so. Und es hat sich ein bisschen so rausgebildet, dass ich den Kontakt halte oder wenn die eine neue Kampagne haben, bei fast allen Konzerten von uns in Deutschland sind die mit Infoständen vertreten, haben noch Helfer dabei, die die Leute ansprechen, über das Thema informieren. Und wie wir von denen immer wieder hören, hat das über Jahre durchaus einen positiven Effekt, dass Leute anfangen, sich für das Thema zu interessieren, weil viele, wenn es um Asyl geht oder um Flüchtende, sehr viele Klischees im Kopf haben und vieles im Detail gar nicht wissen.
Sie haben ja, das haben wir gerade schon angesprochen, also sich sehr früh auch schon bei Rock gegen Rechts oder jetzt vielleicht nicht konkret bei diesen einschlägigen Festivals da, aber doch zumindest immer gegen rechts positioniert. Das hat sich auch textlich niedergeschlagen. Sascha, ein aufrechter Deutscher, das ist ein wirklich treffender Kommentar oder eine treffende Beschreibung von Neonazis. Da sind wir jetzt noch in den frühen, mittleren 90ern, ne, die Ausschreitung von Rostock-Lichtenhagen, glaube ich. Und dann schaut man sich die aktuelle politische Lage an. Wie geht's einem damit, wenn man, sag ich mal, solche Songs schon seit 30 Jahren macht?
Ja, das Lied Sascha, ein aufrechter Deutscher, ist entstanden 1993. Wenn wir uns erinnern, nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung gab es einen extremen Ausbruch von fremdenfeindlicher Gewalt in Deutschland. Leute wurden ermordet, angegriffen. Und dieses Lied hat seine Geschichte auch dadurch, zum einen natürlich in dem, was es da sehr sarkastisch beschreibt, aber auch die damalige rechtsradikale Partei der Republikaner hat versucht, das gerichtlich verbieten zu lassen, weil die auch in dem Text erwähnt werden, was aber vom Richter abgelehnt wurde, weil er meinte, das Lied wäre durchaus geeignet, junge Leute positiv zu beeinflussen. Aber ja, Sie haben recht. Wir schlagen uns immer noch mit rechtsextremem Gedankengut rum von Menschen, die Minderheiten diskriminieren, die Menschen verfolgen, beleidigen oder verprügeln oder umbringen, die nicht in ihr komisches Schema passen. Die traurige Wahrheit ist, die ganzen Einstellungen und Verhaltensweisen, auf die die Nazis aufgebaut haben, die sind ja nicht mit dem Ende der Nazi-Diktatur ins Nichts verschwunden. Die sind nach wie vor da, werden immer weiter vererbt. Und mit denen werden wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen. Wir müssen es aber auch wirklich tun. Und wie Angehörige fast aller großen Parteien machen, also ob CDU oder SPD, macht da keinen großen Unterschied. Da wird immer in Sonntagsreden betont, wie wichtig die Demokratie ist. Aber im Detail werden Menschen, nicht nur in Ostdeutschland, die oft auf verlorenen Posten alleine für die Demokratie gerade stehen, schmählich im Stich gelassen. Und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ich finde, man muss jeden Tag dafür gerade stehen, weil das sind unglaubliche Errungenschaften, die nicht gottgegeben sind und für die man jeden Tag was tun muss.
Das bringt uns zu einem Projekt, wo es auch um Verfolgung geht, ging, also nämlich Entartete Musik, willkommen in Deutschland. Das war eine Zusammenarbeit mit dem Symphonieorchester der Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf. Ein Gedenken an Künstler, die 1938 von den Nazis als entartet verunglimpft wurden. Was hat Sie besonders berührt von dem Material, das Sie da gemeinsam eingespielt haben? Da waren ja zum Beispiel auch Brecht-Lieder dabei, Brecht, Weil.
Ja, das war 2013. Das war genau 75 Jahre nach dieser Ausstellung, die NSDAP in Düsseldorf organisiert hatte unter dem Titel Entartete Musik, wo Künstler und Komponisten diffamiert wurden, weil sie Kommunisten waren, weil sie Jazz gespielt haben. Und später sind viele von diesen Komponisten, Musikern entweder ins Exil getrieben worden oder ermordet worden in Konzentrationslagern. Und die Auseinandersetzung für uns war sehr beeindruckend, zum einen, weil wir viel darüber dazugelernt haben, was auch unter der Bedrohung der Nazi-Diktatur, unter Bedrohung von Gesundheit und Leben noch für tolle Musik entstanden ist, wie Musik auch unter solchen Bedingungen Menschen verbinden kann und ihnen noch Kraft und Energie geben kann. Und gleichzeitig, welchen verheerenden kulturellen Kahlschlag die Nazis auch verursacht haben, wo wir die Wunden vielleicht bis heute spüren noch, zum Beispiel dadurch, dass deutsche Volksmusik in dieser Form ja gar nicht mehr existiert, vielleicht noch in Bayern oder wo die noch eine gewisse Lebendigkeit oder Aktualität wiederbekommen hat durch Leute wie zum Beispiel die Biermüsseblasen, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema, weil die Nazis in vielem auch deutsche Volksmusik okkupiert haben und dadurch für die Zukunft unmöglich gemacht haben, weil sie unglaublich viel musikalisches Talent aus dem Land getrieben haben oder ermordet haben und vernichtet haben. Das war schon sehr schockierend, das nochmal alles so nachzuvollziehen. Und die Konzerte waren beeindruckend für uns. Das waren 3 Abende in der Turnhalle in Düsseldorf. Sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen und auch, es ging ja auch darum, die Opfer der Nazis, diese tollen Musiker und Komponisten zu ehren und deren Lebenswerk zu würdigen und denen wenigstens im Nachhinein die Anerkennung zukommen zu lassen, die ihnen zusteht.
Und wir hören jetzt den Kanonensong aus der Drei-Groschen-Oper in der Version der Toten Hosen.
John ist gestorben und Jimmy ist tot und Georgie ist verriest und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot, für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht aus der Fußball.
SWR 2 Tandem, zu Gast ist heute Breiti, also Michael Breitkopf, bürgerlich von den Toten Hosen, Gitarrist, nicht ganz Gründungsmitglied, aber doch auch schon seit 40 Jahren dabei, denn der 40. Geburtstag dieser Band, die zu den erfolgreichsten in Deutschland gehört, der ist jetzt im Mai diesen Jahres. Und es sind nicht nur 40 Jahre Tote Hosen, sondern im April wurde in der ARD auch ein Dokumentarfilm gezeigt, Auswärtsspiel, die Toten Hosen in der DDR, ein für mich unbekanntes Kapitel in der Bandgeschichte, auch sehr am Anfang, ne? Wie lebhaft in Erinnerung war es Ihnen selber noch? Also da sind Sie ja nach Ostberlin und haben dort ein Geheimkonzert in einer Kirche gegeben, ne?
Unser Drang von den ersten Tagen der Band an war, überall zu spielen, wo uns jemand eingeladen hat und wo eine Steckdose war. Das war immer so unser Spruch. Und dadurch sind wir auch sehr viel in den Ländern des damaligen Ostblocks gelandet, wo wir oft illegal, manchmal halblegal gespielt haben und wo es total verboten war, für eine Band wie uns zu spielen, war in der DDR, die mit der repressivste Staat des ehemaligen Ostblocks war. Und es war nur in Kirchen möglich, illegal zu spielen, weil nur einige Pfarrer sich getraut haben, sowas zu veranstalten und das Risiko auf sich genommen haben. Das erste Mal war 1983. Ein Freund von uns, ein Engländer, der nach West-Berlin geraten war, Mark Reeder, den hatte der Ostblock sehr fasziniert und er hat in der DDR immer nach Leuten gesucht, meinte, es muss doch auch hier Punkrock oder Underground geben und so. Und dann hat er einfach einen Typen in der U-Bahn angesprochen in Ost-Berlin, dessen Frisur ihr ein bisschen verdächtig vorkam und hat gesagt, ey, wenn da irgendwas ist, schreib mir einen Brief, schreib mir eine Postkarte und sag mir Bescheid und ich komme rüber. Dann hat er uns gefragt, ob wir das nicht machen wollten und wir waren sofort dabei. Uns war nur wichtig, dass die Leute, die das in Ostberlin organisiert haben, sich ihres Risikos bewusst waren und das bewusst eingegangen sind. Und wir haben dann nur 30 Leuten Bescheid gesagt, von denen sich alle sicher waren, dass sie der Stasi nicht Bescheid sagen würden. Und dann war das Konzert ein sehr denkwürdiges Erlebnis, weil da haben wir Leute getroffen, die genauso drauf waren wie wir, die von derselben Musik, von denselben Ideen beeinflusst waren. Wir haben uns innerhalb der Stunden, die wir in Ost-Berlin bei unserem Tagesbesuch waren, sehr angefreundet und es war aber völlig klar, dass die ein anderes Programm haben als wir. Die mussten unter härtesten Repressionen der Stasi leiden, die wurden dauernd verhaftet, denen wurde verboten zu studieren, was sie studieren wollten. Bandmitglieder wurden zur Armee eingezogen an weit entfernten Orten, um absolut unmöglich zu machen, dass sie weiter in diesen Bands spielen konnten. Die Stasi hat Zwietracht gesät mit ganz perfiden und subtilen Methoden, Und als die uns dann zur Grenze gebracht haben, als wir um Mitternacht wieder rüber mussten nach West-Berlin, dann hatten wir schon einen großen Kloß im Hals, weil wir wussten ja nicht, ob wir uns jemals wiedersehen würden. Und 1988 gab es dann noch ein zweites Konzert, ein illegales, auch wieder auf einem Kirchhof. Da merkte man aber schon, dass sich die Zeiten änderten, weil da waren auf einmal Hunderte von Leuten. Und als wir da ankamen, dachte ich, das geht doch niemals gut. Tatsächlich hat der Pfarrer sich dann auch, dem war das Risiko zu groß und es war auch schon ein Polizeiwagen zu sehen. Und wir haben das dann noch so hingedreht, dass wir gesagt haben, ja, die Toten Hosen können leider nicht spielen, aber stattdessen spielt eine Band aus Dresden. Weshalb die ersten Leute schon enttäuscht wieder abwanderten und dann dieser Mark Reeder, der Freund von uns, der Engländer, hinterhergelaufen ist und gesagt hat, es spielt eine Band aus Dresden, noch nicht weggehen. So fand das Konzert trotzdem noch statt und auch das war wieder ein beeindruckendes Erlebnis zu sehen, wie Musik Leute verbinden kann und Leuten, die unter schwierigen Bedingungen ihren Alltag zubringen müssen oder ihre Leidenschaft, wie die Musik versuchen auszuleben, wie denen das Energie geben kann für ihr Leben.
Gibt es eigentlich einen Song, den Sie geschrieben haben, auf den Sie besonders stolz sind?
Ja, bei uns ist es so, manchmal ist es so, man kommt mit einem Gitarrenriff in den Proberaum und es wird ein Lied draus, was wir dann zusammen machen. Manchmal kommt man auch mit einem Demo für ein komplettes Lied, was man zu Hause aufgenommen hat. Und das kommt tatsächlich ungerupft durch die Kommission und wird so übernommen. Ein Lied, wozu ich die Idee geliefert habe, was mir großen Spaß macht, immer wieder zu spielen, ist zum Beispiel Pushed Again oder Weil du nur einmal lebst oder Hier kommt Alex. Das sind alles so Lieder. Das Gefühl dabei, die live vor Publikum zu spielen, ist jedes Mal wieder, nimmt mich jedes Mal wieder mit. Wobei, um ein Lied komplett zu machen, da gehört noch eine Melodie dazu, da gehört ein Text dazu und die Kombination zu finden und das Leute das berührt oder sogar einen selber noch nach vielen Jahren, das ist genau die Kunst.
Gibt es eigentlich zwischen Ihnen und Ihrem Gitarrenpartner Kuddel eine Aufteilung, also ist einer Seniorpartner, Juniorpartner, so wie bei den Stones oder auch bei Judas Priest, dann mit Glenn Tipton und KK Downing oder so, oder eben auch mit Ronnie Wood und Keith Richards? Wie läuft das zwischen Ihnen beiden?
Ja, die Aufteilung ist ziemlich einfach, weil mein Kollege Kuddel ist ein sehr, sehr guter Musiker und extrem guter Gitarrist und hat ein besonderes musikalisches Talent. Ich bin überhaupt kein guter Gitarrist. Und
aber schon ein guter Rhythmusklampfer, ein guter Riffer, oder?
Nein, das ist überhaupt keine Koketterie, das ist einfach seine Grenzen zu kennen. Und ich bin einfach nur dankbar, dass diese Musik entstanden ist und erfunden wurde, damit jemand wie ich auch damit sein Leben zubringen darf.
Es war schon auch ein ganz schöner Ritt, oder? Also schon echt ein toller Musik- und Kunst- und Karriere- und Lebensritt, oder?
Die Band ist ja ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres Lebens und das Gefühl für uns ist schon lange ein Gefühl der Dankbarkeit, dass wir das immer noch machen dürfen. Einige auch sehr wichtige Weggefährten von uns sind gestorben oder man weiß nicht, was morgen passiert. Man kann einen Unfall haben, dass man das nicht mehr machen kann, wie es unserem Schlagzeuger Wölli Rode passiert ist. Und wir freuen uns auf die Zukunft, wir freuen uns auf die Konzerte in diesem Jahr. Und wie gesagt, es ist für mich jetzt nach 40 Jahren mehr ein Gefühl der Dankbarkeit als irgendeine Nostalgie. Und ich freue mich auf das, was da noch kommt.
Was machen Sie eigentlich, wenn Sie mal frei haben? Oder haben Sie gar keine Hobbys?
Ja, tatsächlich ist es ja so, bei dem, was wir mit der Band machen, ist ja bei anderen Bands auch so, man kann sehr viele Interessen da unterbringen. Also bis hin zum Interesse für Politik, wenn man so will.
Oder und für Fußball.
Für Fußball sogar auch. Oder Andi, unser Bassist und ich, wir kümmern uns sehr um die Optik der Konzerte, was das Licht angeht oder über die Inhalte angeht, die wir auf den großen LED-Screens zeigen, weil uns wichtig ist, dass auch bei den großen Konzerten die Leute, die weit hinten im Publikum sind, auch noch ein optisches Erlebnis haben, weil die Leute auf der Bühne ja dann irgendwann kaum noch zu erkennen sind. Also man kann da viele Interessen unterbringen und was ich wirklich außerhalb der Band gerne mache, also ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden, ich verbringe gerne seit einiger Zeit schon Zeit in der Natur. Das hat sich komplett gedreht. Früher konnte mir keine Stadt groß genug sein, also zum Beispiel, als ich mal privat das erste Mal in Mexiko war, bin ich natürlich in Mexico City angekommen und ich wollte so durchs Land reisen. Ich bin aber die ganze Zeit, die ganzen Wochen gar nicht aus Mexico City rausgekommen, weil ich so fasziniert war, weil da so viel los war. Das hat sich schon sehr geändert, dass ich einen Sinn für die Natur bekommen habe. Und das ist mit der Band so nicht möglich. Das wäre zum Beispiel eine Art Hobby in dem Sinne oder ein neuer Lebensinhalt, der noch dazugekommen ist.
Dann wünsche ich Ihnen, dass genug Zeit dafür bleibt und viel Spaß und Glück und Erfolg bei allem.
Vielen Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Rudolf Linsen, Musikauswahl unser Gast Breiti und Moritz Scheles, mein Kollege. In der Technik war Jana Schwarzbacher. Ich bin Fabian Elsesser und wünsche noch einen schönen Abend.